Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Achtung, dies ist eine Warnung. Der nachfolgende Podcast ist nichts für schwache Nerven. Er beinhaltet paranormale Ereignisse sowie Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen. Da der Inhalt verstörend und beängstigend sein kann, ist er für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet.
Hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen zu Aktenzeichen Paranormal, eurem kleinen Podcast, wenn es um kuriose Dinge geht, wie zum Beispiel heute Exorzismus. Weil Paddy, laut Deutschlandfunk finden jeden Tag mehrere Exorzisten in Deutschland statt.
Noch immer, ja. Das ist tatsächlich, ich habe das auch schon mal irgendwann rausgesucht. Ich hatte irgendwann sogar mal eine Zahl, die kann ich euch jetzt leider nicht liefern, aber es sind echt noch eine ganze Handvoll Exorzismen, die immer noch stattfinden. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich glaube, viele Leute denken, ja, so ein Filmding, aber das gab es früher mal. Nee, es gibt's noch.
Gibt's noch. Und haben wir uns gar nicht vorgestellt. Hallo, ich bin der Conny und das da ist der Patrick.
So, hallo.
Damit die Ordnung auch wieder hergestellt ist. Ein Exorzismus ist ein krasses Andocht und ja, natürlich beunruhigendes Ritual, das in verschiedenen Kulturen und Religionen auf der ganzen Welt halt praktiziert wird. Um vermeintliche Dämonen und böse Geister aus einer Person, einem Ort oder einem Gegenstand zu vertreiben. Es ist eine spirituelle Praxis, die tief in der religiösen Überzeugung und dem Glauben an das Übersinnliche verwurzelt ist.
Richtig. Und im Kern des Exorzismus, da steht die Vorstellung, dass eine Person von einer fremden, bösartigen Macht oder einem Dämon eben besessen ist. Und diese Besessenheit, die kann dann zu, ja, unschönen Verhaltensweisen oder körperlichen Leiden und psychischen Störungen führen. Und um diese Macht zu vertreiben und die betroffene Person zu befreien, wird halt eben ein sogenannter Exorzismus ritualmäßig durchgeführt.
Ja, und während so einem Exorzismus, da versammeln sich halt normalerweise ein oder mehrere religiöse Praktizierende, oft ist es ein Priester oder auch ein Schamane, um die betroffene Person halt zu unterstützen. Und das Ritual, ja, das kann verschiedene Formen annehmen, abhängig von der jeweiligen Religion oder der kulturellen Überzeugung. Es beinhaltet ganz oft Gebete, Rituale, heilige Symbole, ganz klar, und das Besprechen, das Besprechen des Betroffenen.
Genau.
Creepy.
Und es wird natürlich dann eben versucht, dass der Exorzist, das ist die Person natürlich, die das durchführt, das Ritual, diese vermeintlich böse Macht dazu zwingt, den Körper oder halt, wie wir eben auch schon gesagt haben, es kann halt auch ein Ort betroffen sein, verlässt. Und das geschieht dann oft durch das Rezitieren von religiösen Texten oder das Spritzen von geweihtem Wasser. Oder halt eben auch das Verbrennen von Räucherwerk. Und in einigen Fällen kann der betroffene Mensch während des Rituals auch heftige Reaktionen zeigen. Ich meine, wir kennen wahrscheinlich alle die Filme und können uns das gerade auch ungefähr vorstellen, dass es da eben zu Schreien, Zucken, Aggression, das wird oft als Zeichen der Besessenheit interpretiert. Oder halt eben dieses ekelhafte, das finde ich dann immer ganz abartig, wenn der Körper sich irgendwie verbiegt, auf eine Art und Weise, wie es nicht ganz natürlich ist.
Was wir auf jeden Fall mal klarstellen sollten, ist, dass so Exorzismen äußerst kontrovers sind und von vielen Menschen als altertümlich oder sogar als gefährlich angesehen werden. Das unterstreiche ich oder wir zumindest auch. Die moderne Psychologie und Medizin sehen viele der Symptome, die traditionell als Besessenheit angesehen werden, als Anzeichen von psychischen Störungen oder neurologischen Erkrankungen. Daher sind Exorzismen heute oft mit Vorsicht, zu genießen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ihr wisst, was wir meinen, da sie die Gesundheit und das Wohlbefinden der betroffenen Person gefährden könnten.
Absolut. Und es gibt da viele Personen, die man damit in Verbindung bringen kann mit solchen Praktiken. Und eine Hauptfigur in der katholischen Kirche ist Don Gabriele Amorth. Er wurde ein italienischer Priester und Exorzist, der halt eben in der katholischen Kirche da auch sehr bekannt wurde. Geboren am 1. Mai 1925 und gestorben am 16. September 2016. Er gilt als einer der bekanntesten Exorzisten der katholischen Kirche und war über viele Jahre hinweg der offizielle Official Exorcist of the Bistum in Rom.
Das heißt, er hat einen blauen Haken, ohne 16 Euro zu bezahlen.
Damals noch, ja, genau. Wer weiß, wie es heute laufen würde. Aber jetzt mal ganz kurz Butter bei die Fische. Gibt es den blauen Haken heute noch ohne Abo? Kann man den immer noch kriegen?
Nein, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Also, uns jemand den blauen Haken schenken möchte, wir freuen uns.
Ja. Sehr. Ja, das ist richtig komisch geworden. So Profile zum Teil mit 2 Followern haben jetzt einen blauen Haken, wo du erstmal denkst, oh, aber dann. Na gut.
Ja. Don Gabriele Amorda, das führte Tausende von diesen Exorzismen durch und schrieb mehrere Bücher über seine Erfahrung mit Dämonen und besessenen Personen. Und er war halt ein Verfechter der Idee, dass das Böse in der Welt real sei und dass Exorzismen eine wichtige Rolle bei der Befreiung von Menschen von dämonischer Besessenheit spielen. Und seine Ansichten und seine Arbeit, die waren jedoch auch umstritten, da sie in der modernen Welt, so wie wir sie heute kennen, die von Wissenschaft und Psychologie geprägt ist, auf Skepsis stießen und immer noch stoßen.
Ja. Und sein Engagement für die Durchführung von Exorzismen und seine Überzeugung haben eben dazu beigetragen, dass das Interesse an diesem Thema erhalten bleibt und ja, Debatten über die Existenz von Besessenheit und die Wirksamkeit von Exorzismen sollte dadurch auch angeregt werden. Also der war da der absolute Verfechter. Und er bleibt eine spannende Persönlichkeit, auch wenn er jetzt schon mittlerweile seit guten 7 Jahren tot ist. In dieser Geschichte der katholischen Exorzismen, ungeachtet der Kontroversen.
Es geht ja immer so um Dämonen, ne? Um ja. Dämonen und um so. Ja,
aber was ist es?
Böse Energien. Ja, was ist ein Dämon? Das können wir mal so ein bisschen definieren. Ja. Und zwar ein Dämon, lieber Paddy. Das ist ein übernatürliches Wesen oder ein Geist, das oft in verschiedenen Kulturen und Religionen als bösartig und negativ betrachtet wird. Mhm. Und es wird häufig als Wesen angesehen, das den Menschen Schaden zufügen will. Krankheiten verursacht oder ihr Leben, also dein und mein und unser aller Leben, auf verschiedene Weisen negativ beeinflussen können. In vielen Glaubenssystemen sind Dämonen das Gegenteil. Von göttlichen oder heiligen Wesen wird oft mit dem Bösen oder der Finsternis in Verbindung gebracht, da der Glaube an Dämonen und ihre Eigenschaften variiert. Das ist je nach Kultur und Religion ein bisschen verschieden. Und die Vorstellung von Dämonen, ihrem ursprünglichen und ihrem Einfluss, ist eng mit der religiösen Mythologie und Überzeugung verbunden. In einigen Glaubenssystemen werden Dämonen als ehemalige Engel betrachtet, die von Gott abgefallen sind und sich dem Bösen zugewandt haben. Sie können als unheilvolle geistige Wesen angesehen werden, die sich nach der Existenz in der unsichtbaren Welt sehen und dazu neigen, menschliche oder tierische Körper als Wirt zu wählen. Creepy, creepy, creepy. Die Auswirkungen der Dämonenpräsenz können in Form von körperlichen oder psychischen Störungen, Besessenheit oder anderen negativen Einflüssen auf das menschliche Leben auftreten.
Richtig. Und ich meine, auch wenn es jetzt ein Versprecher war, aber physisch ja eben auch, also körperlich genau, geht da einiges kaputt. Und ich glaube, so ein Exorzismus, der ist nicht schön, also alles in allem braucht man nicht. Aber nochmal zum Dämon. Der tut nämlich im Allgemeinen alles, um unentdeckt zu bleiben und geizt da mit Worten. Sein Verhalten, das kann in 4 Phasen unterteilt werden.
Sauspannend.
Und bevor er entdeckt wird, während der Exorzismen, kurz bevor er das Opfer verlässt und nach der Befreiung. Das sind die 4 Phasen. In diversen Aufzeichnungen und Büchern wird klargemacht, dass es keine 2 gleichen Fälle gibt und das Verhalten des Bösen, des Dämonen, immer variiert. Und jetzt würde ich sagen, teilen wir uns die 4 Phasen mal auf. Ich mache mal die ersten 2. Und zwar folgendes. Phase 1, bevor der Dämon entdeckt wird. In dieser Phase verursacht der Dämon körperliche und seelische Beschwerden bei der betroffenen Person. Diese sucht oft Ärzte auf, die die wahre Ursache nicht erkennen. Irgendwie, ich habe Rückenschmerzen jetzt seit ein paar Tagen, jetzt mache ich mir gerade ganz anders Gedanken darüber, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ist schwierig, weil auch bei dir im Bild vorhin aus Versehen automatisch irgendwelche Daumen hochgekommen sind, ich weiß nicht.
Du sprichst von der anderen Folge, gell, also jetzt nicht, dass die Leute...
Dein Rucksack ist umgefallen, ist auch creepy einfach so, wer weiß, was dabei los ist.
Ja. Psychische Leiden werden nicht selten als Einbildung abgetan, was für Betroffene eine große Belastung darstellt. Viele wenden sich dann an Heiler oder Magier, was die Situation aber tendenziell eher verschlimmert. Das war Phase Nummer 1. Und Phase Nummer 2, während der Exorzismen. Wenn der Exorzismus beginnt, dann reagiert der Dämon auf unterschiedliche Weisen. Einige Besessene zeigen unkontrollierte Bewegungen oder sprechen in einer fremden Sprache, was man ja auch dann oft hört, die die Person eigentlich ja gar nicht beherrschen. Andere wehren sich und müssen festgehalten werden und das Verhalten der Dämonen während dieser Phase ist schwer vorhersehbar.
Phase 3, kurz bevor der Dämon das Opfer verlässt. Das ist der Moment, und der ist besonders schwierig und kann sich hinziehen. Mhm. Denn der Dämon zeigt seine Schwäche und versucht aber auch letzte Angriffe. Er kann der Person das Gefühl geben, dass alles verloren ist und sie verrückt ist. Dann gibt's Phase 4 nach der Befreiung. Und da ist alles entscheidend, dass eine Person ihren Glauben weiterlebt. Sie soll regelmäßig beten, die Sakramente empfangen und sich segnen lassen. Der Dämon kann nämlich versuchen, zurückzukommen. Daher ist es wichtig, keine Tür zu öffnen. Wie stelle ich mir das denn vor? Das heißt, ich bin jetzt ausgetrieben, also ich bin jetzt exorziert. Ja. Also, wie ist denn der Begriff dafür?
Ja, exorziert.
Also exorziert, das klingt so ein bisschen wie in der Gerichtsmedizin.
Wahrscheinlich, ja. Aber also ein Exorzismus wird vollzogen und danach bist du exorziert. So hätte ich es jetzt gesagt.
Hätte ich jetzt auch gedacht. Okay, auf jeden Fall, ich habe jetzt diesen Exorzismus über mich ergehen lassen müssen.
Ja.
Und dann darf ich aber die Bude nicht mehr verlassen, in der ich da die ganze Zeit gelebt habe.
Ja, vor allen Dingen.
Wie sehe ich das richtig?
Ja, vor allen Dingen denke ich mir, du bist ja kein, also ich unterstelle dir das jetzt einfach mal, ich kann auch von mir sprechen, wir sind beide jetzt nicht die krass gläubigsten Menschen im religiösen Sinne, müssten wir dann plötzlich anfangen, abends irgendwie vor dem zu Bett gehen, das Vater Unser zu beten oder wie oder was?
Oder reicht es schon, KTV oder Bibel-TV anzubauen?
Dann bete ich lieber das Vater Unser, glaube ich.
Huh.
Ja.
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 Ja. Naja. Es gibt keine festen Regeln für das Verhalten von Dämonen und ihre Antworten auf Fragen, die können irreführend sein, weil du kannst die auch was fragen.
Ja.
Jetzt weniger nach den Lottozahlen, sondern wer bist du, was willst du, das wären so die angebrachtesten Fragen. Mhm. Und der Exorzist, der muss daher vorsichtig sein und auf bewährte Gebete und Rituale zurückgreifen, um die Befreiung zu erreichen. Die Unterstützung und Ermutigung der betroffenen Person sowie die spirituelle Stärkung ist hier entscheidend, um die Heilung zu fördern. Wow, 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 wow. Da bist du aber komplett lost, wenn du das hinter dir hast.
Absolut.
Also alle Seiten sind danach komplett kaputt und ich glaube, da brauchst du irgendwie erstmal 15 Stunden Schlaf und wenn du dann wieder zu dir kommst, mehr als nur eine Gemüsebrühe.
Und eine Kur, wahrscheinlich. Reha.
Eine kleine Reha. Was haben Sie, warum sind Sie hier auf Reha? Haben Sie sich auch mit... Exorzismus. Nee, ich hatte Exorzismus. Ah ja, ja, meine Frau auch letzte Woche. Da hat der Doktor was rausgeschnippelt da hinten am Rücken. Nee, ich hatte Exorzismus. Weißt du das? Zahlt es die Kass?
Ischias? Aber Exorzismus. Komm,
warte mal, bevor wir zum Exorzismus kommen, wo wir gerade bei der Reha sind, ne? Und so, wir könnten doch mal über was Nettes sprechen, nämlich über unseren heutigen Werbepartner.
Unser persönliches Weihwasser.
Kommen wir zu unserem heutigen Partner
Holy.
Denn es ist ja kurz vor Weihnachten.
Richtig.
Und ihr wisst ja, es gibt ja da meistens auch tolle Sachen, die man schenken kann. Wie wär's denn zum Beispiel mal mit einem geilen Probierpaket, was Energy Drinks, also gerade für Zocker und für Leute, die gerne wach sind und Bock haben auf guten Geschmack, keinen Zucker, vegan, made in Germany, kein Taurin, keine Plastikdosen schleppen. Mhm. Das sind perfekte Voraussetzungen für Holy.
Aber auch natürlich für jeden sonst, der jetzt irgendwie da gerade Bock drauf hat, weil es schmeckt ja einfach unfassbar gut. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Zocker bin, aber ich trinke es halt einfach gerne.
Ja.
Und genau, Weihnachten steht vor der Tür und es gibt ja kein Fest, was von Holy ausgelassen wird. So gibt's jetzt auch bei Holy zu Weihnachten schöne Aktionen und Rabatte. Es gibt zum Beispiel das Xmas Starter Probierset für euch. Da gibt's den Shaker und die Probierpackung für 35 € rund ohne Code. Der kommt ja noch oben drauf.
Richtig, drinne ist ein 14er Probierset, ein 14er Eistee Probierset und ein Shaker.
Jawohl.
Und das ist schon ein guter Preis. Und dann gibt's noch limitierte Xmas Flavors mit absolut geilem Design und zwar Baked Apple Raw, das ist das mit dem Wildschwein.
Genau, der Bratapfel.
Das finde ich, der Bratapfel. Ihr guckt euch mal das Design an, das ist eine 10 von 10. Das gibt es nur bis 24.12. für 39,99 ohne Code. Und dann gibt es den Holy Eistee Winter Punch, auch geiles Design, auch limitierte Sorte, ist ein Eistee und den gibt's auch nur bis 24.12.
Da habe ich sogar einen Shaker
für 39,99.
Genau. Ihr,
dann gibt's aber noch Code.
Wollte ich gerade sagen, ihr wisst, dass ihr das bei uns aber nicht zu diesem Preis bezahlen müsst, denn wenn ihr zum ersten Mal bei uns bestellt, dann nutzt ihr den Code paranormal5 und dann kriegt ihr ganze 5 Euro abgezogen und wenn ihr erneut bestellt, weil es euch einfach schon schmeckt, dann den Code paranormal und dann gibt's 10% auf den ganzen Einkauf und das am besten über den Link von uns in unseren Shownotes.
Alle weiteren Informationen findet ihr ebenfalls unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Werbung lauschen. Viel Spaß beim Einkaufen und jetzt geht's zurück in die Folge.
Exorzismus. Exorzismus. Das klingt nach einem düsteren Kapitel aus einer längst vergangenen Zeit, aber die Praxis, Dämonen aus Menschen auszutreiben, die ist erstaunlicherweise in vielen Kulturen und Religionen weit verbreitet, auch heute noch.
Ja.
Dabei handelt es sich um das Ritual, bei dem ein Exorzist versucht, einen Dämon oder bösen Geist aus einer besessenen Person zu vertreiben. Ich finde es auch interessant, weil man muss es betonen, böser Geist. Geister können auch gut sein, das haben wir immer mal wieder mitbekommen, auch wenn sich Geister irgendwie mal verabschieden wollen. Aber Dämonen, muss man fast gar nicht dazu sagen, die sind einfach immer böse, immer negativ. Es gibt, ich habe von keinen guten Dämonen bisher gehört. Du? Nee.
Ich überlege auch gerade, nee.
Nee, Dämonen sind nämlich in der Regel unsichtbare Wesen, die in den Körper eines Menschen schlüpfen können und wenn jemand von einem Dämon besessen ist, spricht man eben von Besessenheit. Dieses Phänomen ist in verschiedenen Kulturen bekannt und wird oft von Schamanen, Medizinmännern oder halt eben den Geistlichen behandelt.
Ja, und in der katholischen Kirche, da gibt es sogar ein paar spezielle Rituale, die für Exorzismen verwendet werden. Das sind sogenannte Rituale Romanum. Und hierbei kommen Gebete, Bibelzitate, Litaneien und Beschwörungsformeln zum Einsatz. Ein katholischer Priester, der einen Verdacht auf Besessenheit hat, prüft dies anhand bestimmter Kriterien. Dazu gehören das Sprechen oder Verstehen unbekannter Sprachen, hellseherische Fähigkeiten, außergewöhnliche körperliche Kräfte oder die Fähigkeit, ja, Wahrheiten über ferne Orte preiszugeben. Und während der Exorzismus dann durchgeführt wird, verwendet der Priester geweihte Gegenstände wie Requilien und ein Kruzifix. Ja, und er beruft sich auf die Macht Gottes und um den Dämon halt zu vertreiben. Und das Ritual beinhaltet eine Art Anklage gegen den Dämon und endet mit der Aufforderung, den Besessenen zu verlassen.
Richtig. Und ein sehr interessanter Aspekt ist, dass Exorzismen manchmal als eine Art pädagogische Maßnahme Gottes angesehen werden, um den Menschen die Macht des Bösen zu verdeutlichen und ihnen eine Lehre zu erteilen. Also da sind wir jetzt sehr christlich verankert bei so einer Sichtweise. Und es gab bekannte Exorzisten wie den Jesuiten Adolf Rodewig, der behauptete, über 500 Teufelsaustreibungen durchgeführt zu haben. 500.
Das ist viel.
Das ist wahnsinnig viel. Und seine Arbeit zeigte, wie intensiv und unheimlich diese Rituale eben sein können, wobei die Besessenen oft erstaunliche Fähigkeiten zeigten und schwere Verletzungen erlitten. Aber wie wird ein Exorzismus durchgeführt?
Ja, da gibt's auch verschiedene Punkte. Und zwar, bevor ein Exorzismus durchgeführt wird, muss eine gründliche Untersuchung der betroffenen Person erfolgen, um sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um einen Fall von Besessenheit handelt. Ne, du kannst ja nicht einfach hingehen und kannst sagen,
nee.
Ding Dong, guten Tag, ich würde gerne mal bei Ihnen so ein bisschen exorzieren. Ah ja, kommen Sie gerade rein, meine Frau macht gerade Essen. Ja, dann nach dem Essen wird's Ihnen passen? Ja, ich denke schon.
Darf ich mit essen?
Ja, genau. Ja, das kann aber, also zurück zum Thema, das kann durch Gespräche mit der betroffenen Person, deren Verhalten, Zeugenaussagen und des Ausschlussverfahrens gehen, um medizinische, psychologische Ursachen auszuschließen. In der katholischen Kirche muss ein Priester die Zustimmung eines Bischofs erhalten, um einen Exorzismus durchzuführen und die Kirche prüft den Fall und genehmigt dann den Exorzismus, wenn sie davon überzeugt ist, dass es sich um einen echten Fall von Besessenheit handelt.
Genau. Und dann drittens, die oder der Priester, der den Exorzismus durchführen wird, sollte sich geistig, emotional und spirituell darauf vorbereiten. Dies kann intensive Gebete, Fasten und Buße einschließen, um sich auf die bevorstehende Konfrontation mit dem Bösen vorzubereiten, weil das ist natürlich auch für einen Priester, kann das mitunter eine anstrengende Prozedur werden.
Ja, aber da musst du doch vorher was essen, Junge. Guck mal, in so einem Kloster sind doch auch nur Mönche und was weiß ich. Da gibt's doch gutes Essen und Bier.
Sollte man meinen, aber jetzt
ja, da wird,
unsere Recherche ergab Fasten und nicht Vollstopfen.
Ja, ich weiß, das habe ich ja nicht so, dass ich kapiere. Mir soll er auch nicht mit vollem Magen schwimmen gehen.
Vielleicht ist es genau das, sonst musst du Topsi machen und ist auch schlecht. Gut, Exorzismen werden oft in einer Kirche oder in einem geweihten Raum durchgeführt. Also nicht jetzt nur, wie man es irgendwie hier aus den Hollywood-Filmen kennt. Die Person ist bei sich daheim, im Bett angekettet und so weiter und so fort. fort. Also am besten wohl.
Ja, aber auch das gibt es auch.
Gibt's auch, klar. Ja. Aber hier idealerweise wohl in einem Gotteshaus, wenn ich so sagen kann. Und der Ort sollte eben frei von Ablenkungen sein und eine spirituelle Atmosphäre sollte dort gegeben sein.
Ja, in der Regel sind während so einem Exorzismus Zeugen anwesend, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß dokumentiert wird und um den Priester zu unterstützen. Das können andere Geistliche oder Gläubige sein. Und dann gibt's natürlich auch die Verwendung von Weihwasser oder anderen geweihten Gegenständen, die während des Exorzismus verwendet werden. Und ja, es hat auch ein Kruzifix dabei. Und diese Werkzeuge werden halt, haben wir eben schon mal erwähnt, ne, gegen den Dämon eingesetzt.
Richtig. Und der Exorzist, der dann da am Werk ist, der rezitiert spezielle Gebete und Beschwörungen, die halt eben darauf abzielen, den Dämon zur Aufgabe, also zum Aufgeben zu zwingen und aus der besessenen Person eben ausgetrieben zu werden. Diese Gebete sind zum Teil oft Teil eines liturgischen Rituals, das speziell für Exorzismen entwickelt wurde. Und der Exorzismus, der kann wirklich bis zu Stunden oder sogar Tage dauern. Und während dieser Zeit kann die besessene Person ungewöhnliche Verhaltensweisen an den Tag legen oder in Trance fallen. Veränderungen in der Stimme sind da denkbar oder halt auch eben die schon erwähnten Verbiegungen und körperlichen Reaktionen. Geil. Übrigens, also Leute, falls ihr es noch nicht wusstet, wir sind jetzt zum Teil hier mit Bild unterwegs und jetzt fühle ich mich scheinbar dazu aufgerufen, bei manchen Kommentaren auch irgendwelche komischen Verrenkungen zu machen. Freut euch drauf.
Schwierig, ja. Ein Exorzismus, der kann mehrmals wiederholt werden, bis der Priester überzeugt ist, dass der Dämon erfolgreich vertrieben wurde. Ey, wie krass ist denn das eigentlich?
Das ist,
ja, das
super
ist natürlich krass. Mega anstrengend, wenn du die ganze Zeit... Ja, wir haben Fallbeispiele dabei,
ja.
Bevor wir zum größten Fall kommen, auf den ganz viele schon warten, haben wir noch zwei andere Beispiele dabei. Der eine ist aus Spanien.
Genau.
Und spielt im Jahr 1990. Möchtest du?
Ich kann das gerne machen, genau.
Dann mach
Spanien das. 1990. Patrick Jost war gerade zart, 2 Jahre, nein.
Oh Gott.
In dem kleinen spanischen Dorf Borja oder Borja in den 1990er Jahren begannen die Bewohner Zeugen eines spirituellen Kampfes zwischen Gut und Böse in ihrer örtlichen Kirche, der Iglesia de San Felix, zu werden. Die Statue Christi im Altar schien sich eigenartig zu bewegen und sogar Tränen zu weinen. Berichte über seltsame Geräusche aus der Kirche machten die Runde und die Gemeinschaft geriet in Aufruhr und Besorgnis. Die Dorfbewohner waren zutiefst überzeugt, dass ein dämonischer Einfluss oder ein böser Geist die Statue in Besitz genommen hatte. In ihrer Verzweiflung und Überzeugung, dass es sich um einen Fall von Besessenheit handelte, wandten sie sich an, eben erwähnt, Don Gabriele Amorth, einen angesehenen Exorzisten aus Italien. Don Amorth war bekannt für seine Fähigkeiten im Umgang mit vermeintlicher Dämonenbesessenheit und hatte bereits zahlreiche Exorzismen durchgeführt. Er reiste nach Borja, um den vermeintlichen Teufel in der Statue zu vertreiben. Die Bewohner versammelten sich gespannt in der Kirche, um Zeugen dieses ungewöhnlichen und mysteriösen spirituellen Kampfes zwischen Gut und Böse zu werden. Finde ich krass, dass die da auch so, ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, ein Event draus gemacht haben, aber dass da wirklich Leute zugegen sein durften. Also ist ja auch irgendwie gefährlich, weil ich stell dir mal vor, da steht so eine Masse an Leuten und der Dämon denkt sich, okay, da gehe ich raus. Hier steht ein breit serviertes Tablett an neuen potenziellen Besessenen und da gehe ich rein. So, ja, oh. Fragwürdig.
Ja, natürlich ist das fragwürdig, die ganze Nummer ist fragwürdig. Ja,
genau. Aber während des Exorzismusrituals sprach Don Amorth intensive Gebete, Beschwörungen und liturgische Rituale, um den Dämon aus der Statue zu vertreiben. Die Atmosphäre in der Kirche war natürlich gespannt und voller Erwartung, da die Menschen darauf hofften, Zeugen eines spirituellen Kampfs zwischen Gut und Böse zu werden, mit der Hoffnung wahrscheinlich, dass der Ausgang gut wird. Und der Vorfall von Borja erregte internationale Aufmerksamkeit und Medien aus der ganzen Welt berichteten darüber. Die Frage, ob es sich hier tatsächlich um eine dämonische Besessenheit der Statue oder um eine mysteriöse Abfolge von Ereignissen handelte, blieb bis heute ungelöst und sorgte eben für kontroverse Diskussionen. Am Ende des Exorzismus verkündete Don Amorth, dass der Dämon erfolgreich aus der Statue vertrieben worden sei und dass die Kirche von Borja von diesem Einfluss befreit wurde. Die Statue wurde weiterhin in der Gemeinde aufbewahrt, jedoch ohne die früheren ungewöhnlichen Vorkommnisse. Also am Ende hat er irgendwie da was bewegt und hat...
Am Ende vom Dach alles richtig gemacht, Rechnung geschrieben,
genau.
Fertig. Mich würde mal interessieren, was es kostet. Was kostet
also ganz im Ernst, das ist die Kirche. Die kriegt doch eh hier Kirchensteuer. Das heißt, ich würde jetzt doch erwarten und voraussetzen, dass so ein Exorzismus von denen, der geht doch wohl, also da muss er wohl nicht noch was bezahlen. Das fände ich sehr unglaubwürdig.
Natürlich muss ich mir schon vorstellen, dass du was bezahlen musst. Hier habe ich das schon, Berliner Morgenpost, das Geschäft mit dem Exorzismus boomt in Europa. Und hier steht, 3 bis 4 Mal die Woche gibt es Hausbesuche und für eine Sitzung nehmen Kollegen und eher 100 bis 500 Euro.
Ganz im Ernst, dann bleibe ich lieber besessen.
Pro Sitzung?
Und wenn du da, wie hier steht, mehrere Tage und so weiter, mehrere Sitzungen brauchst, bis du da erstmal ausgetrieben bist, also bist ja ein Vermögen los. Nee.
Ja, das, da kannst du einen Kredit aufnehmen.
Ja, mach das mal, wenn du besessen bist, einen Kredit aufnehmen.
Ja, dir gut, du musst halt so dubiosen Kredite eingehen, aber das ist echt krass. Der nächste Fall kommt aus Rom aus dem Jahr 2000. Also da gab es eine ungewöhnliche spirituelle Kontroverse, als eine Frau von einem vermeintlichen Dämon besessen zu sein schien. Und die Frau, da gibt's keine Identität zu, weil aus Datenschutzgründen wurde das geheim gehalten. Die gab es damals noch nicht, aber wahrscheinlich irgendwie das italienische Kirchenblatt. Auf jeden Fall zeigte sie auffälliges und unrückendes Verhalten, das von vielen als Anzeichen einer Besessenheit interpretiert wurde. Und Don Gabriele war wieder mal unterwegs, war natürlich in dem Fall involviert. Und der Exorzismus fand in Anwesenheit auch hier von Zeugen statt, darunter Priester und Gläubige. Don Ambrose führte traditionelle Exorzismusrituale durch, Gebete, Beschwörungen, die ganze Geschichte, die wir euch schon mal erzählt haben. Und die ganzen Leute waren gespannt und voller Erwartung und man hoffte, dass man jetzt auch wir Zeuge eines Kampfes wird. Also es ist ja, man hat so ein bisschen das Gefühl, es wird, es ist wie eine Arena.
Ja, irgendwie, das, ich denke auch die ganze Zeit, ich stelle mir so eine Arena in Rom, das Kolosseum am besten vor irgendwie und auf der einen Seite ist der Don und auf der anderen Seite die Person ans Bett genagelt und...
Während des Exorzismus zeigte die besessene Frau wieder auch auffälliges Verhalten, darunter unkontrollierte Bewegungen, seltsame Äußerungen und hatte natürlich scheinbar übernatürliche Kräfte. Und Don Ambrose und sein Team führten das Ritual beharrlich und mit großer Entschlossenheit durch. Und am Ende des Exorzismus verkündete er, dass der Dämon erfolgreich aus der besessenen Frau vertrieben sei und dass sie jetzt befreit sei. Dann gehen wir nochmal nach Mailand. In Mailand 2007 in Italien, da geschah etwas, was die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zog. Und zwar auch hier ein Fall von vermeintlicher Dämonenbesessenheit. Das löste Besorgnis und Interesse aus und führte natürlich wieder Don Gabriele auf den Plan.
Who else?
Eine Person, deren Identität auch hier anonym ist, schien von einem Dämon heimgesucht zu werden und das äußerte sich durch unerklärliche Verhaltensweisen und ungewöhnliche Symptome. Die Familie und die Gemeinschaft, die waren zutiefst besorgt und suchten halt Hilfe bei Don Ambrose. Der kam dann, wie gesagt, er ist ja einer der führenden Exorzisten in Italien und wurde in dem Fall halt ganz schnell involviert und seine Erfahrung und sein Engagement für die Teufelsaustreibung hatten ihn hier zu einer Vertrauensfigur gemacht, wenn es um diese Abwehr dieses Bösen ging. Der ganze Exorzismus fand dann in Mailand statt, auch wieder vor Zeugen, darunter Priester, Angehörige der Gemeinde waren auch da und er hat mal wieder traditionelle Sachen durchgeführt, wie Gebete, Rituale und Beschwörungen. Und während des Exorzismus zeigte die betroffene Person Verhaltensweisen, die viele als Anzeichen einer dämonischen Besessenheit interpretierten. Und ja, das ist halt beruhigend und zugleich eine faszinierende Erfahrung.
Beunruhigend.
Ja. Es ist aber doch irgendwie kein Show-Act, den man da
macht. Aber so wirkt es ja irgendwie gerade. Also das ist halt so das Ding, wo man dann irgendwie skeptisch
wird. Nehmen die Eintritt?
Ja, ich hoffe nicht. Also jetzt mal ganz im Ernst. Und also auch wenn da jetzt hier irgendwie...
Werden Sie Zeuge eines Exorzismus morgen 19.10 Uhr? Bim, 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 bim.
Nee, würde ich nicht hingehen. Gerade schon nicht, wenn ein Eintritt genommen wird. Aber wir schauen uns mal die Details an, würde ich sagen, was da genau passiert ist, oder?
Ich würde auch nicht hingehen, aber ich fände es, also, wenn uns jetzt natürlich irgendeiner zuhört, der morgen Exorzismus betreibt und uns einlädt.
Das ist aber was anderes.
Nein.
Also,
ach so.
Naja, aber guck mal, wenn er jetzt hier so, wie wir uns das gerade vorgestellt haben, da wird eine Arena gemacht.
Ja.
Da können Gruppen von Menschen hinkommen, finde ich fragwürdiger, als wenn jetzt einer uns hier hört und sagt, hier Leute, ihr zwei könnt mal kommen und dann erlebt ihr das hautnah. Das ist, ich sehe das in unserer Tätigkeit als Podcaster quasi eine journalistische Verpflichtung, dass wir da dann hingehen, aber
dann möchte ich auch einen Presseausweis.
Den bastle ich dir.
Danke.
Details, bitte, Herr Groß.
Ja, die betroffenen Personen zeigten während des Exorzismus unkontrollierte und übermenschliche Bewegungen. Das ist das, was du die ganze Zeit ja nachmimst. Und die Körperhaltung und ihre Gesten, die waren verzerrt und verstörend. Sie sprachen in einer ungewöhnlichen und manchmal fremden Sprache, die von Anwesenden nicht verstanden wurden. Und das Phänomen wird oft als glossoziale bezeichnet und wird als einer der Anzeichen der dämonischen... Glossolalie, was habe ich gesagt? Glossoziale.
Ja, das ist, glaube ich.
Weil ich das Z vom, Glossolalie bezeichnet und wird eines der Anzeichen einer dämonischen Besessenheit betrachtet. Und darüber hinaus äußert die Person seltsame und bedrohliche Äußerungen und sie scheint ein Wissen über Dinge zu haben, was sie nicht wissen kann.
Genau, und ganz kurz, ich unterbreche dich hier an der Stelle, weil viele Leute fragen sich jetzt vielleicht gerade, Glossolalie, Moment, hä? Also, Glossolalie ist ein Fremdwort, offensichtlich, und in Deutsch übersetzt kann man dazu sagen, Zungenreden oder ekstatisches Reden in fremden Sprachen in der Urchristengemeinde. Oder als zweite Übersetzung quasi Hervorbringung von fremdartigen Sprachlauten und Wortneubildungen, besonders in der Ekstase. So, haben wir wieder was gelernt.
In der Ekstase, ja. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich strange, was da so alles passiert, aber da kommen wir gleich noch zu. Und es gibt halt auch dann Leute, die haben irgendwelche Prophezeiungen und Drohungen, die sie von sich geben. Und die betroffenen Personen zeigen auch eine ungewöhnliche Stärke und Aggressivität, die noch niemals da war. Und trotz einer physischen Erschöpfung und Gegenwehr mancher Menschen, das muss ja eine immense körperliche Kraft auch aufbringen, ne? Wurde das von den Anwesenden immer wieder als Dämon bezeichnet. Vielleicht haben sie sich ja einfach nur gewehrt, weil sie fixiert ans Bett wurden, was weiß ich. Don Amroth und sein Team, die setzen aber ihre Bemühungen fort und kämpfen mit Entschlossenheit gegen vermeintliche dämonische Präsenzen. Und ihr Ziel ist es, oder war es, die betroffenen Personen von den quälenden, der quälenden Belastung, sage ich mal, zu befreien und ihre spirituelle Lösung zu bringen. Und der Ausgang des Exorzismus in Mailand wurde von Don Amroth als erfolgreich erklärt. Die vermeintliche Besessenheit war gebannt und die betroffene Person konnte auf eine bessere Zukunft hoffen, wenn sie denn diesen Raum verlassen durfte, ne? Weil das wissen wir ja auch noch nicht. Dieser Fall ist ein weiteres Beispiel halt für Don Amroths Hingabe an seine Arbeit zum Exorzismus. Und das ist wirklich eine ganz krasse Geschichte. Also, ich meine, das ist ja sein Job.
Ja.
Besser ist es sein Job als sein Hobby, wollen wir es mal so sagen.
Manchmal macht man das Hobby ja auch zum Beruf, so.
Ach so, ja, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, das ist natürlich auch eine Option. Aber das ist schon echt alles sehr, sehr creepy.
Es ist sehr richtig creepy, aber...
Aber, warte mal, bevor wir jetzt zu dem Fall kommen, auf den alle geiern...
Ich sitze hier schon auf der Ecke meines Stuhls, so.
Ja, es ist, was mir auffällt, ne, das ist so ein bisschen wie bei vielen anderen Geschichten, die wir so bekommen, es sind immer die gleichen Muster.
Stimmt. Aber warum auch, also warum auch nicht, so, wenn es eine Besessenheit ist, irgendwie so, also.
Ja, aber selbst so ein Teufel muss da irgendwann mal die Schnauze voll haben und sagen, okay, jetzt kommt der alle Don wieder und vertreibt mich wieder. Also ich meine, es ist ja immer und immer wieder, es sind jetzt nur zwei Beispiele gewesen, ja. Aber das wird ja weltweit gleich laufen.
Aber ja, aber jetzt mal angenommen, irgendwie so diese Dämonen sind untereinander vernetzt. Am Ende gibt es da auch einen Konkurrenzkampf und der eine Dämon denkt sich halt am Ende des Tages, aber mich kriegt der Don Amroth nicht. So, dann macht er halt weiter.
Aber dich... Gibt's nur einmal für dich.
Für mich, ja. Wer war das?
Ja. Keine Ahnung. Ich glaube, die Flippers.
Stimmt. Schon der Gedanke. Okay. Vergessen wir das.
Du bist doch Solo-Künstler. Singst du solche Songs?
Nur wenn man mir ganz viel Geld dafür gibt. Also ich bin ja schon eher so im Bereich Oldies, Beatles, Simon Garfunkel oder auch neuere Oldies.
Lalalai.
Genau, sowas zum Beispiel. Na, eher,
das singst du auf der Gitarre?
Ich sing es mit der Stimme und auf der Gitarre spiele ich's.
Aber ich glaube, es gibt nichts Gruseligeres als Simon Art Garfunkel auf einer Akustikgitarre.
Ja, es ist super. Es ist genau so, wie es sein muss. Hier Miss Robinson und alle Leute sind glücklich. Also Leute hier.
Ja, Miss Robinson von mir ist, aber Simon and Garfunkel.
Ja, das ist super. Ja, das ist von Simon Garfunkel, Miss Robinson. Aber bucht mich.
Ach so, das ist auch von denen.
Ja, bucht mich, Leute. Aber wenn ich das jetzt mal kurz ganz frech einpflegen darf.
Bucht Patrick@aktenzeichenparanormal.de, ihr könnt ihn buchen und er kommt dann mit seiner Wandergitarre, die geweiht ist, bei euch vorbei und singt auf eurem 30. Geburtstag.
Ja, eher 50.
Frankelsons.
Okay.
Ja, na, aber ohne Scheiß, ihr könnt den Patty wirklich buchen. Ja, er
ohne
kommt
Spaß.
Dann vorbei.
Also ich mache das wirklich beruflich.
Der macht dann Musik und der singt dann und der ist auch pflegeleicht.
Total.
Den gibst du einfach einen Stuhl und
ein
Glas Wasser.
Ach so.
Ja, und ein Getränk. Und der isst auch nichts. Macht euch nichts draus. Der isst aus Buffet nicht leer.
Naja, jetzt versprecht nichts, was ich nicht halten kann.
Der sitzt dann einfach nur da und wenn einer schnippt, dann steht er auf und macht seinen Job.
Richtig. Ja, kommen wir.
Der Kellner da aber nicht. Er singt nur. Kommen wir zum berühmtesten Fall des Exorzismus überhaupt auf der Welt. Das ist hier bei mir um die Ecke.
Ja, ist es wirklich.
Anneliese
Michel. Anneliese Michael. Ich muss einmal kurz
Anneliese.
Husten. Das ist jetzt schlimm, weißt du? Normalerweise früher konnte ich mich hier wegdrehen und habe das versucht zu verbergen, aber jetzt gibt's halt auch noch den Bildbeweis dazu, wenn ich mal huste.
Ich habe eben auch gehustet, habe mich aber gestummt. Das kannst du natürlich nicht. Du musst dein Studio nochmal optimieren.
Gestummt?
Ja, ich kann mich hier stummen.
Ach so, ich habe gedacht, hier gestummt, so quasi angehauen oder so.
Nee, ich kann dich auch stummen. Wir müssen hier nur einen Knopf drücken und dann stumme ich dich. Nee, ich habe dich nicht gestummt, brauchst gar nicht so tun. Anneliese Michel, der wohl bekannteste Exorzismusfall. Die Story, Leute, die ist wahr und die bietet die Grundlage für viele Filme, unter anderem der Exorzismus der Emily Rose, ist die Grundlage von Anneliese
genau,
Michel.
Genau, und das ist tatsächlich eben, weil jetzt vielleicht haben eben noch ein paar Leute gedacht, hä, beim Conny um die Ecke, warum soll das jetzt der berühmteste Fall sein? Aber es ist genau das. Also Anneliese Michel war die Grundlage für Emily Rose, Hollywood-Kino.
Das fand alles statt hier in Klingenberg am Main. Das ist unweit hier von meiner Base, von meinem Studio in Aschaffenburg, so circa 30 Kilometer. Ist eine Kleinstadt, ist idyllisch, ist bekannt für seine Weinberge, ist Ausflugsziel für viele Wanderer und Leute, die wie ich auf dem auf so einem Weinberg fahren und da was essen. Mhm. Ja, und ist ganz hübsch, Klingenberg am Main, ganz nette Stadt. Geboren wurde Anneliese am 21. September 1952. Ja, und sie starb am 1.7.76 in Folgen extremer Unterernährung. Sie war eine Studentin der Religionspädagogik und sie wuchs in einem sehr, 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 sehr strengen katholischen Elternhaus auf. Und wir schauen erstmal auf die Familie insgesamt.
Richtig. Gucken wir uns zuallererst mal den Herrn Papa an. Der Vater Josef Michel, der stammte aus einer alteingesessenen Bürger- und Handwerksfamilie in Klingenberg am Main und der nach Wunsch seiner tiefreligiösen Mutter Priester hätte werden sollen. Seine drei Schwestern, die waren allesamt Nonnen und er wurde schließlich aber dann Zimmermannmeister, um den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Aber ich meine hier, wer war der bekannteste Zimmermann der Welt?
Und wer ist am, ja. Und die Ironie daran ist, dass der bekannteste Zimmermann der Welt an einem Holzkreuz.
Ja. Aber
das finde ich so krass.
Ganz kurzer Einwand. Ich habe jetzt gerade nicht mehr die Auflösung vor Augen, aber ich habe neulich ein Video über Mandela-Effekte geschaut und dann war tatsächlich ein Mandela-Effekt, wo es dann hieß, Leute, an was erinnert ihr euch, was Jesus von Beruf war? Und jeder sagt ja Zimmermann. Und ich habe in diesem Video irgendwas gehört, gelesen, also wurde da präsentiert, dass das, wenn es denn sowas wie den Mandela-Effekt gäbe, jetzt in der, ich sag mal in Anführungszeichen, ihr seht es jetzt auch, wenn ich Anführungszeichen mache, neuen Realität, war Jesus kein Zimmermann mehr.
Sondern Zimmermannmeister?
Nee, ich sag ja, ich weiß es gerade nicht mehr, was er jetzt irgendwie, es war auch gar nichts so Entferntes, glaube ich, aber er sollte plötzlich jetzt Mandela-Effekt-mäßig irgendwas anderes gewesen sein. Ganz komisch, weil ich auch dachte, ja klar, war der Zimmermann. Aber naja, gut. Josef Michel, der war definitiv ein Zimmermannmeister und der hatte dann eben ein streng katholisches Weltbild und es prägten ihn die Prophezeiungen von Fatima, das ist ein Ort in Portugal und trage das hier mal ganz kurz vor. Die drei Geheimnisse von Fatima sind Teile einer Botschaft, die die drei Hirtenkinder Lucia dos Santos, Jacinta Marto und Francisco Marto am 13. Juli 1917 bei der dritten Marienerscheinung in der Cova da Iria bei Fatima in Portugal laut ihren Aussagen empfangen haben und 1917 nicht veröffentlichen durften.
Ja, kommen wir zur Mutter. Die Mutter Anna Michel, die arbeitete im Büro des Vaters und lernte dort Josef kennen. Und die Mutter von Josef hatte dieses Treffen halt arrangiert und sie hoffte sich Hilfe bei der Diözese Würzburg zu holen und führte die beiden dann zusammen. Das ist so ein analoges Tinder-Match quasi damals. Ja.
Ja.
Anna brachte eine Tochter mit in die Beziehung, was damals schon zu Gerüchten führte, dass die Familie Michel Geld bekommen habe, um die Heirat herbeizuführen.
Okay, und jetzt kommen wir zur Anneliese. Wie eben schon erwähnt, Do You Remember the 21st Night of September, haben schon Earth, Wind and Fire gesungen. Denn geboren ist die gute Frau am 21. September 1952 als zweites Kind der Mutter und als erstes gemeinsames Kind der Eheleute Michel. Es kamen später noch drei weitere Schwestern zur Welt und die gute Anneliese, die war immer kränklich. Also die nahm wirklich an Krankheiten alles mit, was es so gab und ging dann nach der Volksschule in Klingenberg aufs Dahlberg-Gymnasium in Good Old Aschaffenburg.
Bei mir hier um die Ecke.
Bei dir. Sie war Mitglied im Sport- und Musikverein, sie war stark religiös und ging mehrmals in der Woche zur Messe. Da betete sie regelmäßig Rosenkränze. Betet man die?
Mhm.
Ich bin ja auch nicht...
Ja, was macht man denn sonst?
Ein Rosenkranz kannst du da irgendwie an die Tür hängen, oder? Das hätte ich jetzt gedacht.
Nein, also, nee. Ein Rosenkranz ist ein Gebet. Es gibt, glaube ich, einen leichten Rosenkranz und einen schweren Rosenkranz.
Ich bin evangelisch.
Ich weiß nicht, ich war auch evangelisch. Ich weiß nicht genau, wie das ist. Bitte klärt uns auf. post@aktenzeichenparanormal.de, da könnt ihr uns hinschreiben. Aber ich glaube, wenn du an dir rumgespielt hast, musst du, glaube ich, einen schweren Rosenkranz beten, damit du wieder rein bist. Ich weiß es nicht.
Klingt schon plausibel.
Klingt logisch, ja. Ne?
Ja. Genau, dann ich wiederhole es nochmal. Sie betete regelmäßig Rosenkränze und schlief zur Sühne für andere gelegentlich auf dem Fußboden. Also sie hat das wirklich ganz, ganz ernst genommen. Sie wurde von ihrem Umfeld als freundlich und umgänglich bezeichnet, aber auch zum Teil als ernst und introvertiert beschrieben. Auch nach außen zeigte sie eine anhaltende Frömmigkeit und führte religiöse Gespräche als Überzeugungsarbeit. September 1968, das heißt, sie war dann gerade so 16, da hat sie ihren ersten Krampfanfall und bekommt die Diagnose Epilepsie. Und kurz darauf bekam sie eine Lungenentzündung.
Ja, sie kam 1970 auf eine Kur ins Allgäu und dort wurden epileptische Anfälle dokumentiert und in der Kur sollten ihr erste teuflische Fratzen und Stimmen ins Ohr gekommen sein und sie musste nach der Kur in eine andere Klasse wechseln, sprich ein Jahrgang zurück und bekam dadurch noch eine Depression. In der Pubertät war sie streng religiös geprägt, haben wir ja eben schon gemerkt. Die Mutter verbot ihr aufgrund ihrer strengen Moralvorstellung den Umgang mit ihrem Freund im Alter von 16 Jahren.
Nicht gut.
Nee.
Soll ich übernehmen oder machst du weiter?
Ja, du hast doch gerade hier irgendwas markiert.
Achso, nee, das war tatsächlich einfach nur mein dicker Finger.
Ach so, ja. Dann würde ich gerne noch weitermachen, weil das hier ganz, ganz spannend ist. Sie durfte nämlich auch nicht auf Tanzveranstaltungen und keine Freundinnen besuchen oder besucht werden. Und das ist ziemlich heftig. Und ich kenne tatsächlich jemanden, der mit ihr in die Schule gegangen ist.
Ach echt?
Und es war tatsächlich so.
Also es muss man sich halt auch nochmal vor Augen führen. So 1952, also das ist so ungefähr, bei dir weiß ich nicht, sie wäre ein bisschen älter als meine Mama, vielleicht ist sie Jahrgang ungefähr von deiner Mama oder sowas. Also das ist gar nicht so lange her.
Meine Mama ist 59.
Echt? Meine Mama ist 58, guck mal.
Siehste?
Also Jahrgang reden wir hier, nicht Alter.
Ja.
Genau. Krass, aber ja, dann.
Und auf jeden Fall hatte ich meine Kollegin, die hat mit ihr zusammen, die kommt aus dem gleichen Ort, die kannten sich. Und es war wirklich so.
Krass.
Also das, auch wenn die das versucht haben, irgendwie sie mal mitzunehmen und so, weil die war ganz nett.
Ja, das haben wir ja jetzt hier gerade schon, glaube ich auch. Warum nicht?
Und es gab früher hier, was ich ganz geil finde, wenn ich in Aschaffenburg rausfährst, gestern waren wir in Frammersbach, Speisen, sehr schön. Und da fährst du ja auch so kleine Spessartdörfer, ja. Und da hast du noch so Riesenschilder. Gasthof, weiß ich nicht, zum Patrick, jeden Samstag Live-Musik mit Tanz und so. Das war früher hier in der Region halt komplett so. Ne? Auf jedem Dorf hat eine andere Kapelle gespielt. Es waren Tanzveranstaltungen. Das muss ziemlich geil gewesen sein. Und das gibt's heute leider einfach nicht mehr.
Oh,
ich meine auch, ich bin ja auch kein Tänzer.
Nicht?
Aber ich wär da schon zum Haxen essen,
Ochsen.
Bier trinken, Ochsen fressen und Bier surfen wäre ich da schon hingegangen. Und zum Schauen, wer sich dort das Tanzbein schwingt.
Und bricht.
Aber zurück zu Anneliese.
Genau. Im Frühjahr 1973, da soll sie ein ständiges Klopfen im Schrank wahrgenommen haben. Und das war später nicht nur im Schrank, sondern auch von der Zimmerdecke sowie vom Fußboden zu hören. Sie berichtete dies auch einem Arzt, der ihr dann halt einfach erstmal Paranoia, sagen wir mal, unterstellte. Sie machte ihr Abitur im Jahr 1973 und wechselte nach Würzburg auf die Pädagogische Hochschule und legte 1975 die Prüfung der kirchlichen Lehrerlaubnis ab. Ja, sie schrieb 1976 ihr Staatsexamen mit dem Titel Die Aufarbeitung der Angst als religionspädagogische Aufgabe, was sie aber aus gesundheitlichen Gründen nicht ordnungsgemäß ausarbeiten konnte. Sie bekam Medikamente gegen die Krämpfe, wahrscheinlich irgendwie so Carbamazepin oder was es hier so als Epilepsie-Medikamente gibt. Und ihre Eltern fuhren regelmäßig in einen nicht anerkannten martialischen Wallfahrtsort namens San Damiano in Norditalien. Sie berichteten von ihrer Tochter und die Leiterin dieses Wallfahrtsorts meinte gegenüber den Eltern bei Anneliese die wahren Probleme zu erkennen. Diese seien spiritueller Natur und müssen behandelt werden.
Anneliese fuhr das erste Mal 1973 mit und zeigte aber eine Abneigung gegen diese dortigen Gegenstände der Religionsverehrung. Zurück in der Heimat stellte sich Anneliese prompt einem Geistlichen in Aschaffenburg vor, der keinen Ansatz von Besessenheit durch den Teufel in ihr sah. Der Kaplan vermittelte allerdings prompt einen Kontakt zu dem Geistlichen Ernst Alt, der damals Pfarrer in Eltleben im Landkreis Schweinfurt war. Anneliese nahm natürlich Kontakt auf, sie wurde aber zuerst an Ärzte verwiesen. Ja, und die Wallfahrtsleiterin, die immer wieder in der Geschichte mitmischt, die beharrte aber darauf, dass Anneliese nicht unter einem medizinischen Problem leide. Nein. Sie stellte dann Kontakt zu Pater Adolf Rodewig her, der anhand der Schilderung meinte, Indizien für eine Besessenheit zu sehen.
Genau. Ja. Den Rodewig haben wir ja auch schon am Anfang gehört, diesen Namen, der war da scheinbar hier auch eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Der galt nämlich in katholischen Kreisen als unangefochtener Experte für Besessenheit und Austreibung. Und er schrieb oder schreibt, er hat geschrieben zwei Standardwerke im theologischen Fach Dämonologie. Und er betete häufig den großen Exorzismus und war auf dem Gebiet der Dämonologie theologischer Berater der Deutschen Bischofskonferenz. Ab Herbst 1973 traf Ernst Alt Anneliese alle 14 Tage, dann alle 4 Wochen. Im Rahmen ihrer Gespräche erstellte er die spirituelle Diagnose Umsessenheit. Das bedeutet, dass Dämonen noch nicht ganz Besitz ergriffen haben, aber die Person halt ja schon heftig bedrängen.
Das ist so, wenn die sich umkreisen.
Ja,
so.
Yeah, wahrscheinlich irgendwie. Umsessen, nicht besessen, umsessen.
Ja.
Ja, Anneliese wurde aufgefordert, einen Seelenführer zu wählen, um nach dessen Maßgabe ein religiöses Leben zu führen. Anneliese entschied sich für Ernst Alt. Die Diagnose kam ihren Eltern nicht ungelegen und selbst Anneliese, denn es bestand nun keine Akzeptanz der medizinischen Befunde. Also, ja, fanden die wohl gut, dass jetzt eine Erklärung irgendwie da war.
Ist Wahnsinn, ne?
Wahnsinn, ja.
Am 1. Juli 75 sprach Ernst Alt seinen ersten Exorzismus über sie, worauf Anneliese nach Aussage von Beobachtern mit dem Zerreißen des Rosenkranzes reagiert haben soll. Anneliese zog wieder bei ihren Eltern ein, sie hatte viel an Gewicht verloren und durch Anfälle war sie sehr geschwächt, sie konnte ihr Studium nicht fortsetzen. Ich habe einen Originalton von der Anneliese da, ja. Wollen wir den mal hören?
Ja, aber da auch jetzt nochmal die ganz kurze Warnung. Ihr habt die Triggerwarnung am Anfang der Folge gehabt, aber jetzt sind so die Stellen, die durch Mark und Bein gehen. Also wenn ihr euch gerade also, nicht so danach fühlt.
Die Datei heißt Anneliese in echt, ich denke mal, dass es noch, wo nix ist.
Okay.
Ja, mal hören. Triggerwarnung kennt ihr.
Warum hören wir? Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht näher kommen. So. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar. Nee. Das sind mir leiden, das ist so, so leicht. Wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schlimm.
Das ist ein Auszug von ihr, wie sie das erste Gespräch hat quasi.
Das ist krass. Also klingt.
Wollen wir das nochmal hören?
Ja, können wir gerne nochmal hören. Es klingt wirklich einfach, ich meine, sie war ja da nicht alt, trotzdem klingt es irgendwie so nach einer Oma in meinen Ohren, die da sich äußert. Hat vielleicht auch, das meine ich jetzt gar nicht lustig, es hat vielleicht auch mit dem Dialekt zu tun, ich weiß es nicht. Aber spiel's bitte nochmal ab.
Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht näher kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar. Nee. Das sind mir leiden, das ist so, so leicht zu haben. Wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind schlimm.
Ja, und dann hört es auf, also mehr haben wir da
man
nicht.
Man hört aber definitiv die Gequältheit in ihrer Stimme. Also die hat da schon wirklich mit dem, was ihr so widerfährt, wie es ihr so geht. Ja, ich finde, man hört es, sie hat da deutlich mit zu kämpfen. Mhm.
Und wir haben noch andere O-Töne, die spielen wir aber später ab. Genau. Und ich sage euch, es wird echt noch creepy in dieser Folge. Also diese Folge gruselt ihr euch richtig, das verspreche ich euch.
So, wo waren wir? Wo waren wir, wir waren hier.
Beim ersten Exorzismus, Mama, am 1. Juli 75, wo Ernst als
genau, und sie hat den Rosenkranz.
Ersten Exorzismus, genau. Und sie zog dann wieder, wie gesagt, bei ihren Eltern ein. Sie hatte viel an Gewicht verloren und durch die Anfälle war sie sehr geschwächt. Auf Bitten von Ernst Alt stimmte der Würzburger Bischof Josef Stangl erstmals einem kleinen Exorzismus zu, der am 3. August 1975 durchgeführt wurde. Zu diesem Zeitpunkt verschlechterte sich der Geisteszustand von Anneliese. Sie schrie, hatte starken Bewegungsdrang, tobte und begann zu fasten. Sie aß Insekten und trank Urin. Ernst Alp habe zu diesem Zeitpunkt eine Einweisung in eine Nervenklinik angeraten, welches für Anneliese und ihre Eltern inakzeptabel gewesen sei. Die Eltern hatten Angst, dass ihre Karriere als Lehrerin damit vorbei sei. Im September 1975 kam dann Adolf Rodewig zu Anneliese und erstellte ein Gutachten für den Bischof von Würzburg, in dem er die Abhaltung eines großen Exorzismus empfahl. Und als Exorzist wurde Peter Arnold Renz bestimmt. Er war Pfarrer hier in Schippach um die Ecke in Elsenfeld. Das ist wirklich nicht weit von hier.
Jawohl. Am 16.09., also kurz vor ihrem Geburtstag, also 1975 sind wir, ordnete schlussendlich Bischof Stangl den Exorzismus an. Und während Exorzismen im Allgemeinen als Schutz vor dem Bösen dienen sollten, ist der große Exorzismus als Ritus der Teufelsaustreibung an Besessenen vorgesehen. Insgesamt wurden von September 75 bis zu ihrem Tod, der Anfang Juli 76 war, 67 exorzistische Sitzungen durchgeführt. 67. Das geht durch Mark und Bein. Also das ist echt, die Person ist einfach fertig danach. Ab der zweiten Sitzung ließ man ein Tonbandgerät mitlaufen, auf denen man Anneliese mit stark veränderter Stimme hört.
Ja, sie benutzte immer wieder Ausdrücke von Dämonen, ja, und die auch die Dämonen, ja, also die halt in ihr waren. Es war ja nicht ein Dämon, es waren ja mehrere Dämonen in ihr. Ja. Und das wiederum bringt sie auch zum Ausdruck. Wir hören jetzt mal rein. Dann mache ich den Sound für aus, weil dafür brauchen wir uns jetzt ein bisschen Konzentration. Mhm. Der erste Pfeil geht 24 Sekunden, heißt Fleischmann, jetzt bin ich verdammt. Oh, ich habe leider...
Hast du falschen Sound ausgemacht?
Es ist tatsächlich, ich habe den falschen Sound ausgemacht. Jetzt muss ich nochmal hier drücken und dann muss ich das nochmal neu laden. Und das geht ja ganz schnell und jetzt drücke ich wieder Play. Vielleicht doch nicht so eine gute Folge zum Einschlafen, ne? Würde ich mal so behaupten. Ist vielleicht doch eher was fürs Büro.
Ist ja auch kein Nachtgeflüster, ja. Oh Gott. Ja. Also ohne Spaß. Also mir läuft eiskalt den Rücken runter, wenn ich das höre. Also echt. Ich sitze hier am helllichten Tag, auch wenn man es nicht sieht, weil ich hier abgedunkelt habe. Aber es ist helllichter Tag und meine Freundin ist über das Wochenende weg. Ich finde es gerade doof, dass sie weg ist und ich die Nacht alleine verbringen muss, nachdem ich sowas gehört habe.
Ja, es ist leider so. Es wurde festgestellt, dass die Anneliese besessen sei vom Dämon Lucifer sowie den menschlichen Dämonen Judas, Nero, Kain, Hitler und Valentin Fleischmann. Letzter war Priester von 1572 bis 1575 und damit ein Vorgänger von Ernst Alt. Er soll ein Totschläger gewesen sein. Ich habe den Ton von Lucifer da. Der ist noch eine Spur härter, Leute. Der geht fast eine Minute. Ihr könnt das natürlich auch skippen. Also ich drücke Play.
Im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Dreifaltigen Geistes. Befehle ich dir auszufahren und nicht.
Mit Rüssel
Ja, das ist schon eine andere Nummer.
Das ist unfassbar so. Also das ist wirklich, und das sind echte Aufzeichnungen. Das muss man sich, finde ich, manchmal, dass man sich nochmal vor Augen führt, nein, wir hören ja jetzt nicht irgendwie, wo jemand so getan hat aus irgendeinem Hollywood-Film. Nein, das ist einfach, das sind die Tapes. Das sind sie.
Das sind die Tapes. Genau so ist es.
Naja.
Jetzt müssen wir mal alle kurz atmen.
Durchgeatmet und ich mach mal weiter hier im Text. Als Grund für die Besessenheit gab Arnold Renz an Anneliese Michel, habe durch einen Dämon mitgeteilt, dass sie an Sühnenbesessenheit leide, um andere Menschen vor der Hölle zu bewahren. Grund hierfür sei wiederum ein Fluch, den eine ehemalige Nachbarin der Mutter Michels über Anneliese Michel bereits vor ihrer Geburt ausgesprochen habe. Es gab da immer wieder Phasen, wo Anneliese zum Studium nach Würzburg fuhr und es war abgemacht, dass keine dritte Person je etwas von dem Exorzismus erfahren sollte. Der Kreis sollte also sehr klein gehalten werden.
Ja, ich habe hier noch einen Pfeil, wo sie erzählt, dass sie Judas sei. Geht 22 Sekunden.
Und bitte.
Wir fahren es ab.
Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert?
Klar. Wer soll schon etwas besagen?
Weil
der Teufel größere Macht.
Weil der Teufel eine größere Macht hat.
Genau.
Also es ging darum, dass Judas erzählt, wie man halt in der katholischen Kirche ausgebildet wird.
Ah ja.
Also ein Fachgespräch.
Ja, da waren sie auf einer Ebene.
Entschuldigung. Ja.
Ja. Mit Beginn der Fastenzeit 1976 stellte Anneliese die Nahrungsaufnahme ganz ein. Denn Stimmen hätten ihr befohlen, nichts mehr zu essen. Ihr geistiger und körperlicher Zustand verschlechterte sich ab diesem Zeitpunkt dramatisch. Zudem marterte sie sich, indem sie zum Beispiel stundenlang kniete oder den Kopf auf den Boden schlug.
Alter. Mitte 76 konnte Anneliese das Bett in Würzburg nicht mehr verlassen. Um sie gleichwohl abzuschirmen, kam ihre älteste Schwester in das Wohnheim und befreundete Kommilitonen aus einer Rosenkranz-Gebetsgruppe berichteten aus erst dieser Zeit, dass die Schwester unter Hinweis auf anderweitige ärztliche Betreuung und das Herbeirufen eines Arztes verhindert habe. Eingeweihten Freunden wurde ebenfalls das der vermeintliche Verschwiegenheitsgebot des Bischofs eingeschworen. Das heißt, sie durfte nichts sagen. Ja.
Ab Mai, da war ein Verbleib Michels in Würzburg nicht mehr tragbar. Ernst Alt holte sie ab und brachte sie zunächst in seine Gemeinde nach Ettleben und dann in das elterliche Haus nach Klingenberg. Ab diesem Zeitpunkt steigerte sie nach Aussage von Ernst Alt und Arnold Renz ihre körperliche Verausgabung abermals. 500 bis 600 Kniebeugen am Tag, um sich schlagen, beißen, kratzen und Selbstverletzungen waren nun an der Tagesordnung.
In den letzten Wochen ihres Lebens wurde Michel zeitweise ans Bett gefesselt, um weitere Verletzungen zu verhindern. In dieser Zeit bis zu ihrem Tod glaubte sie, die Wundmale von Jesus Christus an sich zu erkennen. Sie hatte, ja, so hatte Anneliese wunde Füße, weil sie zu jener Zeit halt auch keine Schuhe trug, wenn sie im Haus umherlief. Außerdem wies der Körper offene Druckgeschmüre unter den Knien auf, die auf ein ja lang andauerndes Knien hin, zurückzuführen waren. Das ist schon krass.
Das ist übel. Michel war der Überzeugung, dass ihr der Gnadenakt der Stigmata auch an den Händen zuteil wurde. Also Stigmata, das sind ja die Kreuzigungsmerkmale, wo die, weiß ich nicht, wie man es jetzt nennt, die ja, Nägel waren es ja nicht, aber wo halt der Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Genau, sie hat gesagt, dass ihr die an den Händen zuteil wurden, diese jedoch aber nicht sichtbar seien. Der Heiland habe diese auf ihre Bitten nicht aufbrechen lassen, damit sie ihre Examensarbeit fertigstellen könne.
Ja, und das ist, aber mal weiter, ich habe ja gleich noch ein...
Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach beruhten sämtliche sichtbaren Verletzungen auf Selbstgeißelungen oder unkontrollierten Handlungen während spontaner Anfälle. Die Verletzungen sind auf vielen Fotos dokumentiert.
Am 30.06. wurde letztmals der Exorzismus an ihr durchgeführt und sie starb dann am 1.01.76 an den Folgen von ja dem schlechten Ernährungszustandes und Abmagerung. Ich habe noch einen Ton da, der heißt, sag mir die Wahrheit, ich höre dich nicht schlecht. Mhm. Also ich höre dich nicht im Sinne von, das habe ich im Dialekt geschrieben, ich höre dich nicht.
Ja.
Ja. Machen wir den Ton aus und machen den anderen Ton an.
Die Tonbänder.
Das ist so wahnsinnig.
Das ist.
Boah, ich habe Gänsehaut. Aber ist auch wahnsinnig, wie der Teufel antwortet. Ne? Ja, ich höre ja nicht schlecht.
Ich wusste gar nicht, dass der Teufel bayerisch spricht.
Naja, gut, Dialekt. Das ist fränkisch, mänserisch. Ja. Wir sprechen hier so ein Mainzer-Kram.
Schön.
Müsstest du doch eigentlich wissen als Mainzer.
Zugezogener Mainzer. Bin ja auch Hesse.
Also, ja. Na gut, das ist natürlich dann schmierig. Ja.
Hatten wir das hier? Nee, am 30.06.
Das habe ich, hab ich gerade erinnert. Genau. Ja, genau. Wir sind jetzt bei der Obduktion angekommen. Die ist nämlich am selbigen Tag noch durchgeführt worden, bei der keine Beweise für eine Epilepsie gefunden wurden.
Keine Beweise für eine Epilepsie, weil ja es immer wieder heißt, kann das alles durch eben solche Krankheiten ausgelöst worden sein. Und ich meine, klar, wir sind jetzt hier im Jahre 1976. Ich weiß jetzt nicht, wie weit da die Medizin fortgeschritten war, um jetzt auch eben solche Sachen nachweisen zu können. Aber das, was sie gemacht oder was sie machen konnten, haben sie getan und es wurden keine Beweise gefunden. Heißt natürlich immer noch nicht, dass sie keine hatte, also keine Epilepsie. Aber was man sagen kann, sie wog bei einer Körpergröße von 1,66 Meter zu diesem Zeitpunkt nur noch sage und schreibe 31 Kilo. Das ist nix.
Nee, das ist nix. Am selbigen Tag wurde durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg noch ein Ermittlungsverfahren eröffnet wegen ungeklärter Todesursache und die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen fahrlässiger Tötung gegen die Eltern sowie gegen Renz, Alt und Stangel und später auch gegen Rodewig. Ja, gegen Renz und Rodewig wurde später das Verfahren eingestellt, weil sie keinen wirklichen Kontakt zur Anneliese hatten und nicht den exakten Gesundheitszustand kannten.
Richtig. In zeitlichem, jedoch nicht sachlichem Zusammenhang mit dem gerichtlichen Verfahren erfolgte am 25. Februar 78 eine Exhumierung der Verstorbenen auf dem Friedhof von Klingenberg. Also die wurde da aus dem Grab nochmal rausgeholt. Zur Begründung des Schrittes gaben die Eltern Michels an, dass der Leichnam aus dem zur Bestattung verwendeten hölzernen Kindersarg in einen mit Zink ausgeschlagenen Eichensarg umgebettet werden solle. Im Hintergrund stand vermutlich auch die Behauptung einer Laienschwester, Anneliese Michel sei ihr erschienen und habe angekündigt, dass ihr Körper unverwest sei, wodurch die übernatürliche Natur des Geschehens belegt wurde. Es handelte sich um eine natürliche Verwesung.
Da gibt's auch Bilder zu, wie da, also nicht von der Leiche, von dem ganzen Aufwand, der da betrieben wurde, mit Zelten, Pavillons, alles abgehangen und so. War ja ein großer Presserummel auch. Das Strafverfahren, das begann im März 78 und wurde als Aschaffenburger Exorzismusprozess weltweit bekannt. Viele Gutachter gaben an, dass Anneliese an Depressionen, Anfällen und Magersucht gelitten habe. Durch Zwangsernährung und Therapie hätte man ihr helfen können, um das Ganze mal so ein bisschen runtergebrochen zu haben. Auch hinsichtlich der Angeklagten fand eine Begutachtung statt. Dabei stellte der Erstgutachter fest, dass bei allen vier Angeklagten eine stark ausgeprägte Religiosität vorliege, die zu der subjektiven Wahrnehmung geführt habe, dass Michel nur noch durch göttliche Hilfe zu retten gewesen sei. Die angeklagten Priester, hätten dabei aufgrund ihres religiösen Glaubens gehandelt. Dieser sei auf dem Boden naiver, um nicht zu sagen primitiver religiöser Überzeugungen entstanden.
Ja, die Zweitgutachter gelangten zu dem Ergebnis, dass die Schlüsse des Erstgutachters auch in Hinblick auf die Angeklagten korrekt seien. Zudem diagnostizierten sie bei Renz eine Gehirnverkalkung. Hinsichtlich Alt erklärten sie, dass dieser als psychisch abnorm zu bezeichnen sei. Dies wurde dergestalt konkretisiert, dass bei ihm die Möglichkeit einer Psychose des schizophrenen Formenkreises naheliege, ohne dass sich jedoch aus dem Befund der Begutachtung eine beweisende Symptomatik ableiten ließe. Die Eltern von Anneliese, die beriefen sich zu ihrer Verteidigung darauf, dass sie das Schicksal und das Leben ihrer Tochter der Kirche und den behandelnden Priestern anvertraut hätten. Renz wiederum schob die Verantwortung auf die Eltern. Die ärztliche Betreuung und die Ernährung seien nicht Aufgabe eines Exorzisten und die Eltern hätten alles Erforderliche veranlassen müssen. Sämtliche Angeklagten verwiesen zudem darauf, dass ihnen Rodewig versichert habe, dass noch niemand während eines Exorzismus gestorben sei.
Da haben wir es wieder. Wir schieben es auf den einen, wir schieben es auf den anderen, aber du als Exorzismusfachkraft, ja, hast ja nur den Auftrag, einen Exorzismus durchzuführen, aber links und rechts des Wegesrandes hast du nichts zu gucken, ja. Um einfach mal zu sagen, sorry, das riecht mich total auf. Ja. Um auch mal zu sagen, hier Leute, ich glaube, wir bräuchten auch mal einen Doktor, ja. Also das ist echt krass. Schlussendlich beantragte die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am 19. April 78 die Bestrafung der Angeklagten wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung. Die Geistlichen sollten eine Geldstrafe in jeweils von 120 Tagessätzen erhalten. Für die Eltern wurde kein Strafmaß gefordert, da sie am Verlust der Tochter schon schwer genug zu tragen hätten. Die Verteidiger der Angeklagten beantragten für alle deren Freispruch.
Jawohl. Und das Gericht ging über den Antrag der Staatsanwaltschaft weit hinaus und verurteilte die Eltern sowohl als auch Renz und Alt am 21. April 78 wegen fahrlässiger Tötung jeweils zu 6-monatigen Haftstrafen, die auf 3 Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Das Gericht warf den Angeklagten vor, sie hätten für medizinische Hilfe sorgen und einen Arzt hinzuziehen müssen. Zugunsten der Angeklagten sah das Gericht eine erhebliche Verminderung der Einsichtsfähigkeit, da diese unumstößlich an die personale Existenz des Teufels glaubten, was im Sinne von § 21 Strafgesetzbuch zu einer verminderten Schuldfähigkeit führe. Zur Frage einer Besessenheit Michels äußerte sich das Gericht in der schriftlichen Urteilsfassung nicht. Lediglich in der mündlichen Begründung des Urteils soll das Gericht gesagt haben, Anneliese Michel war nicht besessen, sie war seit dem 1. Mai 1976 geisteskrank.
Das ist ein ganz, ganz, ganz schlimmer Fall.
Ja.
Ist richtig krass. Es gibt aber noch einen weiteren krassen Fall, den wir vor euch haben.
Ja.
Und zwar Anna Eklund, auch bekannt als Emma Schmidt, und ihren Fall der angeblichen dämonischen Besessenheit. Sie wurde geboren am 23. März 1882 als Emma Schmidt, möglicherweise in Thurgau in der Schweiz. Aber einige Quellen sagen auch Milwaukee, Wisconsin wäre ihr Geburtsort gewesen. Also ja, da ist man sich schon wieder nicht einig, ob jetzt in der Schweiz oder in den USA. Wie wissen
Liegt
nicht.
Ja aber auch nah beieinander. Also das kann man ja schon mal durcheinander.
Gar kein Thema. Einmal übers Matterhorn und du bist da. Sie wurde in einer katholischen Familie aufgezogen und begann angeblich im Alter von 14 Jahren Symptome einer Besessenheit zu zeigen. Darunter die Abneigung gegen heilige Gegenstände und die Unfähigkeit, Kirchen zu betreten. Sie soll auch an unerhörten sexuellen Handlungen teilgenommen haben.
Der erste dokumentierte Exorzismus wurde 1912 von Vater Theophilus Riesinger durchgeführt. Also 1912 wurde durchgeführt. Das war ein katholischer Priester aus Deutschland und ein weiterer Exorzismus fand dann 16 Jahre später, 1928, in Erling, Iowa statt und dauerte sogar mehrere Monate. Emma zeigte während des Exorzismus angeblich extreme und gewalttätige Symptome, darunter Levitation, also Schweben, und das Sprechen unbekannter Sprachen.
Während des Exorzismus wurde angenommen, dass Emma Schmidt von verschiedenen Dämonen, einschließlich Judas, Iskariot und ihrem eigenen Vater Jakob besessen war. Es wurde auch behauptet, dass ihre Tante Mina, eine vermeintliche Hexe, sie verflucht habe.
Wow. Heftig, ja. Während des Exorzismus verschlechterte sich Emmas Gesundheitszustand erheblich. Sie verweigerte Nahrung und erbrach seltsame Substanzen. Ihr Kopf, ihre Lippen und ihr Gesicht schwollen an.
Der Exorzismus, der endete am 23.12.1928, als Father Riesinger die Dämonen im Namen der Dreifaltigkeit und der Jungfrau Maria befahl, zur Hölle zu gehen. Emma fiel in Ohnmacht und sprach dann in ihrer eigenen Stimme, wobei sie Jesus lobte. Der Exorzismus wurde dann als erfolgreich angesehen.
Jawohl. Anna Eklund oder eben Emma Schmidt starb am 23. Juli 1941 im Alter von 59 Jahren. Oder möglicherweise, also man ist sich nicht ganz sicher, weil es gibt da ein anderes Datum noch, 23. Juni. Also eben hatten wir Juli, jetzt haben wir den 23. Juni. Und einige Jahre später aber erst, 1964, wenn sie Hulda Emma Schmidt war. Also da gab es scheinbar wirklich, was die Identität angeht, einige Unklarheiten, weshalb man jetzt gar nicht sagen kann, wann sie dann tatsächlich gestorben ist.
Aber interessant ist, es gibt einen britischen Spielfilm drüber, The Exorcism of Anna Eklund, und der hat den Fall im Jahr 2016 fiktional dargestellt.
Richtig.
Eine ganze Menge Input habt ihr heute von uns bekommen über krasse Geschichten.
Ja, krasse O-Töne. Also, ja. Ich weiß nicht, wenn ihr das jetzt hier abends gehört habt, guckt vielleicht noch eine Folge First Dates oder so, das mache ich immer, um wieder runterzukommen.
Echt?
Ja. Nee, also es ist wirklich...
Das mag ich ein bisschen, das finde ich
ja,
gut.
Ja, es tut auch gut.
Ja, finde ich auch, finde ich super. Ja.
Nee, schreibt uns gerne, was ihr davon haltet, ob ihr das wusstet, dass auch heutzutage noch so viele Exorzismen durchgeführt werden, ob ihr da schon im Bilde wart. Ja, und ansonsten, Conny?
Glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
Hatten die Nazis Alientechnik? Woran glaubt die berüchtigte QAnon-Bewegung? Was hat es mit den Echsenmenschen auf sich? Und besitzt der Vatikan eine Zeitmaschine? Diesen und anderen Fragen gehen wir bei den Fakebusters nach. Wir sehen uns gemeinsam mit renommierten Expertinnen und Experten die skurrilsten und gefährlichsten Verschwörungstheorien an und sezieren sie bis auf den kleinsten Mythos. Lasst euch von den abenteuerlichsten Thesen verführen und dann wieder auf den harten Boden der Tatsachen zurückholen. Jeden zweiten Dienstag tauchen wir in die Welt der Verschwörungstheorien ein. Seid dabei, wenn es wieder heißt, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.